Stadt, Land, Bund. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt, Land, Bund, eurem Lieblingspodcast. Und wir sind natürlich alle wieder da.
Ja, hallo.
Ja, Marcel ist da, Alex ist da.
Und sogar nicht mal ein Dreivierteljahr gebraucht, bis der...
Es ging flott.
Richtig flott.
Richtig gut,
ja.
Aber flott. Es ist... Ja,
ich bin begeistert.
Also...
Es ist auch wieder Sonntagabend, sehr spät. Es ist irgendwie, glaube ich, unsere Zeit, das schaffen wir. Leider wieder nur digital, aber vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal wieder.
Ja, das ist einfach immer eine harte Zeit zwischen der Sommerpause und Weihnachten.
Ist furchtbar.
Das ist einfach, wer sich das ausgedacht hat, dass man wirklich, also auch mit diesen ganzen Feiertagen, warum man sich nicht gedacht hat, okay, komm, Pfingsten, das sollte vielleicht noch in der zweiten Jahreshälfte sein und nicht...
Ja.
Und nicht Ostern und Pfingsten in der ersten Jahreshälfte. Das macht schon mal gar keinen Sinn eigentlich, so kalendarisch. Und deswegen ist einfach die Zeit zwischen September und Weihnachten immer pickepacke voll mit Terminen. Und das Tolle ist, dann kommen immer noch alle Parteien auf die Idee, da ihre Parteitage zu machen. Und früher, als man noch so, und das sehe ich jetzt auch manchmal noch, bei so grünen Jugendabgeordneten oder so, also die haben dann LDK, BDK, und dann noch die Grünen Jugendlandesmitgliederversammlung und noch den Grünen Jugendbundeskongress.
Aber also erinnert ihr euch mal, das war auch zu unserer Zeit ja so. Und wir hatten doch mal, als wir alle drei im Landesvorstand der Grünen Jugend waren, wie hieß es? Der Horrorherbst, glaube ich.
Der Horrorherbst.
Der Horrorherbst.
Ja, weil der war auch genauso einfach, also kein freies Wochenende, weil wir haben dann irgendwie auch noch Veranstaltungen gemacht und so. Und dann war einfach... Ja, haben wir jetzt ja auch Kreisvorstände treffen noch und solche Schöne.
Ja, also was kommt noch dazu? Das ist eine Wonne.
Es ist herrlich, ja. Wer braucht schon Adventssonntage oder Nikolaus?
Familie, für was?
Kann man mitnehmen. Sind ja mobil, kann man mitnehmen.
Ja, die kann man mitnehmen, das stimmt. Und das freut die auch. Nee, wenn die einfach wie so ein Koffer dabei sind. Das ist toll, ja.
Ja, das Schöne ist ja, ihr habt kleine Kinder, die können sich halt nicht wehren.
Ja, stimmt.
Meine mir frisch angetraute Ehefrau, die kann sich wehren.
Stimmt,
ja. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Hatte was zu tun in letzter Zeit.
Ja.
In der Vorbesprechung sagst du nur, du hast keine Themen und zack, haben wir
zack,
einfach.
Zack, hau da einen raus.
Ja, ich hab keine politischen Themen.
Ja.
Ich habe in der Vorbesprechung gesagt, über die Kommunalfinanzen rede ich nicht mehr, da langweile ich mich selber. Also nimmt ja eh keiner ernst anscheinend, also gut, dann lassen wir es halt. Aber
das war sehr schön. Marcel war auch dabei als Trauzeuge.
Stimmt.
Ja.
Und Lena war auch dabei, weil sie sich in den Sektempfang reingewanzt hat.
Ich habe mich in den Sektempfang der Stadt Göppingen reingewanzt, genau, ja.
Nee, Moment, da muss ich gleich mal was klarstellen. Das ist nicht der Stadt Göppingen. Ich habe selber einen Sektempfang im Rathaus gemacht, wo wir getraut wurden und dass dann da 300 Leute waren, dafür konnte ich wirklich nichts.
Also bei dieser Hochzeit...
Ich habe es mir auch nicht gewünscht.
Das ist, bei dieser Hochzeit ist es nicht so einfach, für die Trauzeuginnen und Trauzeugen abzuliefern. Weil man selber denkt, komm, da holen wir jetzt noch so ein paar Luftballons, rote Herzen, die... nehmen wir dann raus, stellen wir uns damit hin an den Ausgang, wenn die rauskommen. Und dann nehmen wir noch so eine Maschine mit so Seifenblasen, damit das noch so schön wird. Und dann denkt man, ach, das ist dann voll das Highlight. Ja, gut, hätte ich gewusst, dass die Feuerwehr so einen bunten Schlauch hat, durch den man durchläuft. Da hätte man sich das sparen können, weil da kann man natürlich gar nicht mithalten. Ja? Also hätte ich gewusst, was man da mitbringen soll, dann hätte ich auch meine Drehleiter mitgebracht. Ja? Aber, aber bisher bei den Hochzeiten, bei denen ich war die Drehleiter nicht willkommen. Ja? Jetzt wohl doch. Das werde ich mir für die nächste Hochzeit merken, dass ich die Drehleiter doch besser mal aus der Garage rausfahre und mitnehme.
Also ich muss dazu sagen, ich hab wirklich nicht darum gebeten. So, aber ich bin ja auch Feuerwehrmann. Ich habe ja die Grundausbildung bei der Feuerwehr gemacht und da scheint es wohl üblich zu sein, dass man dann auch für die Feuerwehrkameraden bei der Hochzeit irgendwie was macht. Und ich habe ja auch damit gerechnet, irgendwas wird schon kommen. Aber das Ausmaß dessen, was dann dort auf dem Marktplatz in Göppingen stattfand, war mir auch nicht ganz bewusst. Also ich bin mit meiner Frau dann quasi Richtung Rathaus gefahren und ich habe den Marktplatz gesehen und habe den halben Fuhrpark dort stehen sehen. Und ich erinnere mich, dass ich ihr noch gesagt habe, oh, hoffentlich sind die zum Einsatz hier und nicht wegen uns. Ja, war kein Einsatz. Naja.
Ja. Und dann seid ihr mit der Drehleiter ja hochgefahren.
Ja.
Und da habe ich mich ja gefragt, also es war ja alles schon schön und das war natürlich auch sehr besonders. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch, ja, jetzt seid ihr halt da oben. Mhm. Und jetzt seht ihr halt Göppingen. Und jetzt fährt man halt wieder runter.
Ja.
Ja.
Es hätte auch nicht viel Alternativen gegeben, außer wahrscheinlich irgendeinen heroischen Bungee-Jump runter. Aber das kann man nicht empfehlen. So hoch sind die Drehleitern dann nicht.
Ich habe mir im Nachgang sagen lassen, der Plan der Feuerwehr war eigentlich, uns mit der Drehleiter auf den Rathausbalkon auszusetzen, quasi, dass wir dort dann wieder innen im Gebäude sind. Und das haben sie dann nicht gemacht, weil an dem Tag der Wind so stark war. Und auch als wir hochgefahren sind, hat er gesagt, er fährt jetzt nicht weiter hoch wegen Wind und wäre blöd, wenn wir sterben. So. Hätte ich jetzt auch schade gefunden, weil wir waren danach noch essen und was.
Ja, also, das stimmt.
Vor allem beide wäre ungünstig. Dann ist das mit der Witwen- oder Witwerrente lohnt sich gar nicht. Ja.
Das stimmt, für die Hinterbliebenenversorgung richtig blöd. Wenn,
okay.
Also gut. Also es war wirklich sehr schön, muss ich sagen. Vielen Dank an der Stelle, auf dem Weg auch nochmal an alle, die da irgendwie beigetragen haben. Nicht nur die Feuerwehr, es waren auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, was mich sehr gefreut hat, viele aus dem Gemeinderat und natürlich auch Freunde und Bekannte und Familie, und es war wirklich sehr, sehr schön. Es war ja nur die kleine Hochzeit in Anführungszeichen, die standesamtliche, und nächstes Jahr wird dann ja nochmal groß gefeiert. Da haben wir schon ein bisschen Angst davor, aber...
Ah, dann kann ich da die Drehleiter rausholen. Sehr gut.
Da bitte ich dich, deine Drehleiter dort zu behalten, wo sie hingehört, aber gut. Nee, also war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und wir haben schöne Geschenke bekommen und hatten dann ein paar entspannte Tage im Allgäu. Das war herrlich. Ja, also von dem her ein schönes Erlebnis.
Gerne wieder. Okay, sehr gut.
Gerne wieder, ja. Das habe ich mir auch überlegt, wo ich die Geschenke, wo wir die ausgepackt haben, habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt jedes Jahr. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ja.
Das ist doch cool. Das ist schön, ja. Und was war bei dir so los, Marcel?
Bei mir?
Hast du, also außer, dass du deine Drehleiter nicht mitgenommen hast.
Nee, die hab ich nicht mitgenommen. Bei mir war was war bei mir los? Also natürlich politisch viel in Berlin, aber das, also ich habe eigentlich in Berlin jetzt seit 2 Jahren eine Wohnung und da ein großes Problem. Und zwar heißt das Problem Rauchmelder. Und zwar ist es so, dass ich das große Glück habe, dass in meiner Wohnung die sogenannte Vonovia Mieter ist.
Schon mal gehört. Ja.
Und das Problem mit den Rauchmeldern da ist, dass ich da eingezogen bin und recht schnell hat es begonnen, dass die Rauchmelder gepiept haben.
Schön.
Nun ist es aber so, dass das Rauchmelder sind, die man nicht einfach nehmen kann, um selber die Batterien zu wechseln, sondern da muss man dann bei einem Dienstleister anrufen, bei einem Sub-Unternehmen quasi, das dann da die Vonovia beauftragt. Und da war das so, dass das nicht geklappt hat, dass da jemand kam. Und über die Jahre hat sich das dann so entwickelt, dass von mehreren Rauchmeldern in der Wohnung, 3 Stück an der Zahl, mittlerweile 3 piepen.
Ja. Stell mir das richtig entspannt vor, da zu schlafen. Ja,
ja, und deswegen liegen die eigentlich im Keller. Ja,
die Rauchmelder? Also
so ein Haus mit vielen Wohnungen.
Ja, genau, die liegen im Keller. Du kannst nur nicht selber die Batterie tauschen.
Ja, man kann sie abschrauben. Man kann sie abschrauben. Und dann habe ich auch das versucht, bei einem die Batterie rauszumachen. Dadurch habe ich den Rauchmelder halb zerstört. So. Und dann ist es so, dass da immer wieder Leute kommen, um die Rauchmelder zu überprüfen. Ja. Überprüfen. Ja. So, von der Firma. Und das ist, um ehrlich zu sein, nicht so einfach mit dem Leben eines Bundestagsabgeordneten in Berlin, weil man da von morgens bis abends nicht in der Wohnung ist. Und ich bin da ja nicht in der Wohnung, weil ich dann da arbeite. Und in Nichtsitzungswochen bin ich eben
auch nicht in der
nicht
Wohnung.
In Berlin, weil mein Lebensmittelpunkt ist nicht in Berlin. Und deswegen war das so, dass ich dann mehrere dieser Prüftermine nicht wahrnehmen konnte, auch schon mal einen Termin ausgemacht habe, explizit zum Austauschen. Dafür weiß ich noch, ist nicht meine Art, aber ich hatte damals einen wichtigen Termin, das war vor einem Jahr oder so oder anderthalb Jahren, da war sogar extra ein Mitarbeiter aus meinem Team dann 3 Stunden in meiner Wohnung,
um zu warten, dass
um in dem angekündigten Zeitraum da zu sein, damit jemand da ist. Dann kam niemand. Ja. Und jetzt kam diese Woche endlich jemand vorbei. Und ich dachte, juhu, da kommt jemand, nimmt die Rauchmelder mit und installiert neue. Wir hatten so einen Zettel da bekommen, wie man das dann so hat. Und dann dachte ich, yes, da kommt jetzt jemand. Und dann kam jemand. Und meine Rauchmelder habe ich aus dem Keller geholt. Sie lagen da bereit. Ich hatte zeitliche Probleme. Da waren namentliche
Abstimmung. Alle drei gepiepst.
Ich habe ein bisschen gezockt. Im letzten Moment kam er, wo ich quasi noch los musste. Der Dienstleister hat sich reingestellt, alle drei piepen. Und der erste Satz, den er gesagt hat, ach, die können Sie da liegen lassen. Ich komme nur zum Prüfen. Wenn Sie die zum Austauschen, müssen wir einen neuen Termin machen. Also bin da im Endeffekt keinen Schritt weitergekommen.
Und was prüft
er? Das Einzige, was er gemacht hat, er hat dann doch noch mal geprüft.
Ja, aber was prüft er denn? Also ich meine, die sind ja offensichtlich.
Ja, da hat er irgendwie so ein Gerät und dann drückt er da rein und dann sagt er, jo, da brauchen Sie neue. So. Ja. So, und dann habe ich gedacht, ja, danke. Die piepen jetzt ja noch. Und dann hat er mir den Tipp gegeben. Ja, also da können Sie einfach den Rauchmelder nehmen und in einen Topf mit Wasser legen. Nach ein paar Stunden geht er nicht mehr. Und das ist natürlich
ein hilfreicher Tipp.
Ganz der Sinn und Zweck der Sache. Ich habe halt davor im Internet gelesen, boah, diese Rauchmelder, wenn die zu irgendwem gehören, die darf man eigentlich gar nicht anrühren und die darf man auf keinen Fall kaputt machen oder so, weil ich hätte natürlich auch mit dem Hammer draufschlagen können und die Batterie rausmachen können. Das habe ich dann auch noch gefragt. Dann hat er gesagt, ja, hätten sie machen können. So. Also, ich habe immer noch die regulären Rauchmelder nicht. Ja, ich habe natürlich in der Zwischenzeit selber welche angeschafft, um natürlich auch im Rahmen des Gesetzlichen da sauber unterwegs zu sein. Aber dieses Theater, das geht noch weiter. Und ich bin gespannt, wann ich dann einen Termin bekomme, damit die offiziellen Rauchmelder ausgetauscht werden.
Cool.
Ja. Ja, also es geht richtig rund in Berlin. Es ist wirklich.
Ja, ich bin auch irgendwie richtig froh, dass wir einen Politik-Podcast mal angefangen haben zu machen.
Aber
jetzt reden wir über meine Hochzeit.
Auch wichtige Tipps. Also, ne, zu Hochzeiten immer eine Drehleiter mitnehmen und Rauchmelder kann man zu Tode kochen. Einfach, also Dinge, die man vielleicht gar nicht weiß.
Genau.
Sehr schön. Ja.
Ja.
Ja, politisch auch irgendwas noch passiert oder können wir.
Politisch? Also, was. Also zwei Dinge sind, also für mich sind gerade 3 Dinge ganz entscheidend, die da passiert sind. Das eine ist ja diese ganze Stadtbilddebatte, wo ich einfach sagen muss, dass natürlich so der Kern von dem, was Merz da begonnen hatte, war natürlich rassistisch. Aber wenn man sich einfach nochmal diese ganze Debatte anschaut, 3-4 Wochen, wie die geführt wurde, es ist ja schon krass. Da schreit sich das ganze Land wochenlang an. Und am Ende nutzt es eigentlich niemandem, außer wahrscheinlich der AfD. Und die Gesellschaft ist weiter gespalten. Und aus dem Modus muss das Land mal raus. Ja. Und ich meine, da hat natürlich schon auch so ein Kanzler eine besondere Verantwortung, dass er nicht solche unüberlegten Debatten anzettelt. Ja, und auch in der Lage ist, das, was er meint,
uns wieder
nicht 3 Statements in eine Woche zu brauchen, um das zu erklären. Ja. Aber genau, dieses ganze hochgeschaukelte, diese ganzen Kulturkämpfe, die da im Endeffekt auch dann geführt werden, das ist etwas, das mich schon auch immer wieder nachdenklich macht, wie man da einfach rauskommt.
Ja.
Und das ist natürlich schwierig, weil auf der einen Seite kann man ja so Dinge auch nicht unwidersprochen da stehen lassen, wenn der Kanzler sowas sagt. Mhm. Ja. Und gleichzeitig drehen sich die Dinge da immer weiter.
Ja.
Und
es nutzt halt nichts. Also das ist ja das Deprimierende daran, dass, genau wie du sagst, man führt diese Diskussion und ich fand, es gab ja durchaus auch gute Ansätze. Also ich bin wirklich ja weit davon entfernt, den Bundesverband und so irgendwie mal zu loben. Das liegt mir fern, aber ich fand Felix, dieser Gastbeitrag, den Felix verfasst hat über die Situation in Duisburg, der war einfach richtig gut. So, also die Grünen haben sich, finde ich, da sehr konstruktiv verhalten. Also man kann ja diese Debatte, so problematisch sie angefangen hat, man hätte sie ja irgendwie, hätte gesagt, okay, vielleicht nutzen wir die Chance trotzdem und gucken, was kann man draus machen. Die Grünen haben das versucht. Ricarda hatte dazu auch, finde ich, ein paar sehr gute Beiträge. Also wir haben da viel in die Diskussion geworfen, um eben wirklich darüber zu sprechen, was ist denn mit Verhalten im öffentlichen Raum, das andere Menschen als bedrohlich empfinden. Was kann man da machen? Welche Methoden gibt es? Oder auch, wie schaffen wir es, dass unsere Städte, gerade Bahnhofsviertel und Ähnliches, sich sicherer anfühlen und sicherer sind? Aber da ist ja niemand drauf eingegangen, weil das ist halt das Nervige an dieser Debatte. Die war so hochgekocht, dass es auf diese, also was kann man in der Wirklichkeit verändern? Das war, glaube ich, die Frage, die Leute am wenigsten bewegt hat, gefühlt. Und das ist einfach frustrierend.
Ja.
Ja, es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Und ich finde, ich meine, natürlich spricht Merz da ja ein Thema an, das die Leute umtreibt. Das merken wir ja auch in jeder Diskussion vor Ort. Das Thema auch Sicherheitsempfinden beziehungsweise Kriminalitätsfurcht. Wir haben da zuletzt eine sehr spannende, bei uns in Göppingen, eine sehr spannende Umfrage gemacht mit dem Kriminologischen Institut in Heidelberg und der Hochschule der Polizei. Kann ich sehr empfehlen, da mal das anzugucken, weil was da rauskam, gilt ja wahrscheinlich für alle Innenstädte mehr oder weniger. Also wirklich ganz spannendes Thema tatsächlich. Und wir haben es da eben etwas eher wissenschaftlich betrachtet. Wir haben gesagt, was sind die Gründe, woher kommt es, wie kann ich diese Kriminalitätsfurcht in Verhältnis setzen zu tatsächlicher Kriminalität? Was kann ich tun, städtebaulich oder auch Sozialgefüge und. Dann ist es eine absolut spannende Diskussion. Was aber Merz halt bezweckt hat, ist irgendwie gar nichts. So, er hat ein Problem benannt, ohne Lösungsansatz, beziehungsweise der Lösungsansatz, den man reininterpretieren kann, ja, der geht halt nicht, ja. Also nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch was Grundgesetz und so angeht, ja, bin ich ein bisschen vorsichtig. Und es zeigt einfach nochmal, dass er, glaube ich, noch nicht verstanden hat, dass er jetzt Bundeskanzler ist. Also ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn ich das als Oppositionspolitiker irgendwie mache oder als irgendeiner im Bundestag oder so. Aber er ist der Bundeskanzler und er muss eigentlich die Probleme zwar benennen, aber auch Lösungen präsentieren, ohne eine Gruppe gegen eine andere auszuspielen. Also da war er dann einfach auch viel zu verkürzt und einfach auch
falsch. Aber das ist doch...
Schade, dass er es nicht begriffen hat.
Ich finde, wenn man so auf die Union guckt, muss man schon sagen, die sind im Moment insgesamt, also ich weiß nicht, was die da tun. Ne? So diese Wadefuhl-Aufregung der letzten Wochen war ja, also das ist ja genauso eine Nullnummer, dass man das irgendwie dass alle in der Union da in Panik verfallen, wenn der Außenminister in einem völlig zerbombten Vorort von Damaskus steht und sagt, wahrscheinlich kann man hier nicht menschenwürdig leben, was einfach irgendwie eine offenkundige Tatsache ist, ja, so, und die drehen da völlig durch, also das, ja, oder jetzt die Diskussion um die Rente, finde ich auch sehr spannend. Merz größter Fanclub, die Junge Union, hat sich gegen ihn gewandt und der war irgendwie auf dem Deutschlandtag und hat es, glaube ich, also war gestern oder heute war der auf dem Deutschlandtag und hat es nicht geschafft, das einzufangen, sondern hat es irgendwie noch schlimmer gemacht in dem, was er gesagt hat. Also das muss man erstmal schaffen, als Kanzler Merz die Junge Union gegen sich aufzubringen. Ja, so, und das ist doch, also die sind, finde ich, im Moment nicht in einem besonders... Also in einem Zustand, in dem man das Gefühl hat, die regieren dieses Land gut. Ja, also dass die SPD dagegen irgendwie friedlich sortiert und so wirkt, das im Vergleich, das sagt doch viel. Also irgendwie, ja, verrückte Zeiten.
Also das Krasse an der Union ist halt, dass sie halt aus diesem Oppositionsmodus eigentlich gar nicht rauskommen. Mhm. Die haben ja irgendwie ja jetzt jahrelang in der Opposition erzählt, das ist alles super einfach. Der Robert Habeck und der Olaf Scholz, die sind halt dumm.
Sobald wir regieren,
und man muss einfach ein bisschen Bürgergeld streichen. Und dann kann man alles finanzieren und Verteidigung, alles gar kein Problem. Und dann mussten die aber ja trotzdem gleich die Schuldenbremse reformieren, beziehungsweise noch mit der alten Mehrheit. Und das ist halt grotesk. Mhm. Und das klicken die Leute halt. Die Menschen sind halt nicht doof. Ja. Und trotzdem stellt sich halt so ein Carsten Linnemann weiterhin irgendwie bei Bericht aus Berlin und wie die ganzen Sendungen heißen, der CDU-Generalsekretär, und erzählt da, ja, man muss jetzt einfach mal machen.
Ja.
Und das ist ja
Mann.
Klar, natürlich, Politik dauert vieles lange, ist behäbig und so, und da kann man schon auch bei vielen Sachen Zahn zulegen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es ist halt auch nicht so, als wären es irgendwie unkomplizierte Zeiten und als gäbe es auf alles nur die eine Antwort und als würde jetzt, keine Ahnung, mit einem Hebel die ganze Bürokratie in Deutschland abgebaut werden können oder als wäre jetzt, keine Ahnung, so ein Lieferkettengesetz daran schuld, dass die wirtschaftliche Lage ist, wie sie ist. Ja? Und dafür sind einfach die Veränderungen geopolitisch mit allem, was damit zusammenhängt und was auf Deutschland einwirkt, viel zu groß. Und die große Pointe ist ja dann irgendwie dabei, dass jetzt in diesem Koalitionsausschuss dann an so einem Punkt wie Industriestrompreis oder der Kraftwerkstrategie genau die Dinge beschlossen worden sind, die Robert Habeck als Wirtschaftsminister jahrelang versucht hat, in der Regierung durchzusetzen und wo auch die Union aus der Opposition heraus immer gesagt hat, das wäre alles vollkommener Quark und keine guten Vorschläge. Und jetzt machen die aber dann genau das. Ja? Und dieses ganze Theater, das ist so quatschig und die Leute sind, wie ich gesagt habe, die sind halt nicht doof. Ja. Die checken das und deswegen kommen die da auch nicht voran.
Ja. Ja, du kannst halt auch nicht, also ich meine, das ist so, finde ich, ein Grundproblem der Union im Moment, du hast es gut beschrieben, die sind nicht in der Regierung angekommen, die haben nicht verstanden, was das bedeutet, nämlich, dass man nicht nur sagen kann, man sollte mal machen, sondern dass man dann halt auch machen muss. Der Herbst der Reformen. Also ob man das jetzt gut findet oder schlecht, was sie da vorhaben, aber bisher ist dieser Herbst der Reform, also fühlt sich für mich noch nicht ganz so doll danach an und es ist jetzt einfach bald Winter, also ist jetzt auch vorbei. Oder die Ankündigung von Friedrich Merz irgendwie, im Sommer wird es der Wirtschaft besser gehen, wenn wir regieren und daran kann sich diese Koalition oder daran muss sich diese Koalition messen. Ja, Pustekuchen, der Wirtschaft geht es irgendwie kein Stück besser, also es ist halt, wie du sagst, alles ein bisschen komplizierter, als man sich das vielleicht in der Opposition vorstellt. Und ich finde aber, da fehlt dann irgendwie so auch rückblickend an der einen oder anderen Stelle die Demo zu sagen, ja, es ist voll schwierig. Ja, auch krass irgendwie, was die Ampel in, wie ich finde, ja noch herausfordernderen Zeiten ja irgendwie gestemmt hat. Und dann zu sagen, okay, ja, vielleicht war nicht alles, was wir da an Kritik geübt haben, immer ganz so richtig. Ja, also wir stellen jetzt auch fest, es ist schwierig. Aber das ist...
Ja, die Ampel hat ja alles unter krassen Haushaltszwängen machen müssen. Und die haben jetzt
Geld wie Heu.
Mindestens 1 Billion Euro. Ja, also das ist schon ein eklatanter Unterschied. Und dann finde ich es trotzdem krass, jetzt diese aktuelle Geschichte, dass sie jetzt die Luftverkehrssteuer senken wollen. Und sowas kostet ja immer Geld. Ja. Oft wird ja irgendwie so in politischen Debatten so getan, als wären Steuersenkungen würde es kein Geld kosten, aber es kostet halt 350 Millionen Euro. Und da profitieren jetzt einfach Lufthansa, Ryanair und die ganzen Airlines, vor allem mal in erster Linie, die übrigens Milliardengewinne einfahren. Manchmal hat man nicht den Eindruck, das wäre so, aber das ist tatsächlich so. Und dann muss man die ganze Zeit so rumdiskutieren, ob man jetzt beim Deutschlandticket das irgendwie noch überhaupt halten kann oder ob das nicht grundsätzlich zu teuer ist und es wird immer teurer. Und da fehlt halt auch vollkommen die Prioritätensetzung. Und jetzt habe ich irgendwie bei dem Deutschlandtag von der Jungen Union nur so ein Redefatzen von Jens Spahn gehört, der irgendwie gesagt hat, wir müssen den innerdeutschen Flugverkehr wiederbeleben. So, also das ist so das Wichtigste, als wäre das so das Wichtigste jetzt für irgendwie Deutschland, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, dass da mehr Leute rumfliegen. Ja. Und jetzt wird es nicht wundern, dass jetzt so für uns Grüne das jetzt auch so per se kein erstrebenswertes Ziel ist, aber halt dann auch noch immer so zu tun, als würde man da irgendwie Klimaschutz machen, ja, dann soll man doch einfach sagen, das mit dem Klima, das ist uns einfach egal.
Ja.
Das war jetzt mal nett, ja, aber das lassen wir jetzt wieder. Und dann tun die aber immer so, als wären sie noch da am Klimaschutzziele einhalten. Und in Wahrheit kommt da aber gar nichts bei rum und alles wird da zurückgedreht, weggestrichen, was irgendwie einen Beitrag zum Klimaschutz bringen könnte. Und das ist halt auch einfach komplett lächerlich.
Ja. Vielleicht einmal weg von den Niederungen der Berliner Politik. Ich weiß, Alex möchte nicht mehr über die Kommunalfinanzen reden und er muss auch nicht mehr drüber reden, aber ich möchte was erzählen. Ich habe nämlich auf meinem Laptop einen Sticker kleben. Da steht drauf, I was right and no one listened. Und den habe ich geschenkt bekommen von meiner Gemeinderatsfraktion. Wir haben nämlich Haushaltsplanberatungen wieder und wir haben Anfang des Jahres eine große Konsolidierungsrunde gemacht und mussten total viel einsparen. Und das Regierungspräsidium war da und wir haben ganz viele mahnende Worte gehört und so. Und ich habe damals der Verwaltung vorgeschlagen, da wir einfach in den vergangenen Jahren immer es gar nicht geschafft haben, alles, was wir in den Haushaltsplan reinschreiben, auch tatsächlich auszugeben, ob wir nicht einfach mal versuchen, in den Haushaltsplan nicht 100% beispielsweise von den Investitionen reinzuschreiben, die Projekte kosten, sondern vielleicht nur 80 oder so, weil am Ende unterm Strich geben wir auch nicht mehr aus als diese 80%. Deswegen sind wir bisher immer trotz aller möglichen geplanten negativen Ergebnisse mit positiven Haushaltsergebnissen rausgelaufen aus den letzten Jahren. Und die Verwaltung hat gesagt, nein, das kann man nicht machen, das ist ja ein ganz schlimmer Trick und so. Also das Regierungspräsidium guckt sich ja immer nur die Haushaltspläne an, also das, was man hinlegt und denen hinschickt und dann sagen, kann man das genehmigen oder nicht. Die gucken sich sozusagen nicht an, wie war es die letzten Jahre dann in der Wirklichkeit oder so, sondern die gucken sich einfach die Pläne an. So. Und deswegen wäre es eigentlich die leichteste Sache, wenn man versucht, diese Pläne so zu schreiben, dass sie den Tatsachen der letzten Jahre entsprechen, dann hat man nämlich auch gar kein Problem mehr. Naja, jedenfalls, die Verwaltung meint, das geht gar nicht, voll der schlimme Trick. Und siehe da, ein paar Monate später ist nicht nur, dass wir in Ulm Rekordsteuereinnahmen haben, wir haben so viel Gewerbesteuereinnahmen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Stadt, was total erfreulich ist. Aber wir haben auch festgestellt, dass wir wahrscheinlich unsere Investitionen, dass die überhaupt nicht so abfließen können, wie wir es im Haushaltsplan drin stehen hatten. Also auch dieselbe Entwicklung wie in den letzten Jahren. Und der Vorschlag der Verwaltung für die kommenden Haushaltsplanungen ist deswegen, dass man vielleicht nicht mehr die kompletten Ansätze reinschreibt, sondern nur 70% oder 80%. Ja, also genau das, was ich gesagt habe, womit wir uns diese ganze furchtbare Konsolidierung, die ich weiß nicht, wie viele Menschen in dieser Stadtverwaltung, im Gemeinderat und in den Organisationen und so monatelang, wochenlang beschäftigt hat, wir hätten uns das einfach sparen können, wenn man das direkt so gemacht hätte, wie ich es vorgeschlagen habe. So, das wollte ich einfach einmal zum Besten geben, weil mich das wirklich nervt. Und das Schöne ist, ich sitze direkt gegenüber im Gemeinderat. Wir haben ja einen großen, runden Tisch und ich sitze direkt der Stadtspitze gegenüber. Deswegen hat mir meine Fraktion diesen Sticker geschenkt, damit ich einfach jetzt bei den Haushaltsplanberatungen und bei jeder weiteren Sitzung, wenn ich meinen Laptop aufklappe und meine Sitzungsunterlagen zu öffnen, dass ich immer dieses Schild sozusagen der Verwaltung vor die Nase halten kann. Das finde ich sehr freundlich von meiner Fraktion. Es geht mir auch einfach besser damit. Ja.
Na, Hauptsache,
ja,
dir geht's
und
besser.
Den städtischen Finanzen übrigens auch. Ja. Denen geht's auch gut.
Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, also schöne Idee. Machen wir auch so. Ja. Ja, jetzt ganz neu und witzig. Manchmal braucht man dafür Leute, die nicht Verwaltung gelernt haben oder nicht schon seit Jahrzehnten in der Verwaltung sind, solche Leute wie mich zum Beispiel. Weil wir haben uns auch gesagt, hey, wir ärgern uns eigentlich seit Jahrzehnten darüber, dass die Planansätze gerade im Investitionsbereich nie tatsächlich auch erfüllt werden. Ja? Also wir planen so und so viele Millionen. Dann wird auch fleißig gebaut, aber Projekte verzögern sich, dann muss man irgendwas nachplanen, man kommt nicht hinterher, der Architekt stirbt, was weiß ich, ja, haben wir alles schon gehabt. Und dann gibt man halt nie so viel Geld aus, ja, und dadurch haben wir natürlich einen Riesengap zwischen tatsächlichen Zahlen und Haushalt. Und ich habe dann auch gesagt, naja, warum müssen wir denn in die mittelfristige Finanzplanung eigentlich immer schon irgendwelche Summen reinschreiben, bevor wir eigentlich die konkrete Planung haben? Das zerschießt uns natürlich den Haushalt. Wollen wir jetzt auch tatsächlich anders machen? Allerdings muss ich trotzdem sagen, das Haushaltsproblem haben wir damit jetzt trotzdem noch nicht endgültig
gelöst. Nein, ja. Aber es ist, aber ich finde, das leistet einen Beitrag, weil das ist halt so.
Ihr braucht halt mal so Gewerbesteuereinnahmen wie Ulm.
Ja. Ich bin eigentlich mit unseren
Gewerbesteuern auch zufrieden. Ja.
Also, ja gut, wobei, also ich meine, muss sagen, war natürlich auch schon besser. Tatsächlich haben wir einen Einbruch gehabt bei der Gewerbesteuer in diesem Jahr. Was einfach dem geschuldet war, dass manche unserer Unternehmen, aber das habe ich glaube ich erzählt, die machen halt ihren Umsatz in den USA und in diesem Jahr halt quasi nicht. Mhm. Ja. Und dann ist es natürlich da auch nicht viel zu holen.
Ja. Ja.
Und Alex hat ja zu den Kommunalfinanzen alles gesagt und möchte nichts mehr dazu sagen. Wer grünes Mitglied ist, kann auch nachlesen, was Alex gesagt hat. Wir hatten nämlich im letzten Newsletter einen Gastbeitrag von Alex.
Hatten wir?
Ja, der war auch sehr, sehr gut.
Habe ich habe ich gar nicht gelesen. Ich habe gar nicht gelesen, was ChatGPT da geschrieben hat. Das war ein
sehr, sehr guter Gastbeitrag. Und
diese KI wird immer besser.
Du hast dich darüber gefreut, dass das Land zwei Drittel des Sondervermögens, dass der Bund, also er hat ja so viele Milliarden aufgenommen und davon gehen 100, was ich insgesamt schon eine Frechheit finde, an Land und Kommunen, und kein Land gibt davon mehr an die Kommunen weiter als Baden-Württemberg, nämlich zwei Drittel, 7,8 Milliarden oder 8,7, glaube ich.
Da hatten wir ganz schön die Spendierhosen an.
Ja, das Land weiß, was es an seinen Kommunen hat. Uns ist es wichtig, dass es den Kommunen gut geht, immer schon. Deswegen, also das muss man wirklich sagen, wenn man sich anguckt, selbst die baden-württembergischen Kommunen, also selbst die, von denen es wirklich nicht gut geht, denen geht es immer noch um so tausendmal besser als den Kommunen in Nordrhein-Westfalen oder so. Einfach weil wir sind ein tolles Bundesland und geben ganz viel Geld weiter an unsere Kommunen. Das machen wir immer schon so und das zahlt sich auf lange Sicht aus. Aber es könnte natürlich trotzdem noch mehr sein. Aber das Land tut viel und das finde ich, ist ein allemal eine lobende Erwähnung an dieser Stelle wert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das weißt stimmt. du, Alex, wie viel kommt dabei in Göppingen an? Kannst du das sagen?
Vom Sondervermögen jetzt?
Ja, dann von den.
Ja, also, ich hatte
die Zahl. Wahrscheinlich so um die, aber ich würde jetzt mal schätzen, also für Ulm sind es.
Wie viel pro Kopf haben wir ausgerechnet?
Also Ulm kriegt 24 Millionen vom Sondervermögen, was bei irgendwie 450 Millionen Investitionsvolumen über die nächsten Jahre ein bisschen ein Witz ist, aber immerhin, also wir sind. Ja. Der Bund hätte schon auch mehr rüber.
Ja,
deswegen wäre es bei euch wahrscheinlich so 18, 19, sowas würde ich jetzt mal vermuten sein.
Ja.
Bisschen weniger.
Ein bisschen weniger. Das sind so ungefähr die Hälfte.
Okay, dann kriegt ihr ungefähr 12. Das ist doch auch schön. Ja. Ja.
Ja. Besser als nichts. Nee, tatsächlich. Also, ich finde es auch gut, dass das Land es weitergibt. Es ändert natürlich nichts daran, dass. Dass es uns natürlich nicht den Haushalt rettet, weil wir haben da einfach strukturelle Probleme. Aber das haben wir ja schon besprochen. Das letzte
Deswegen
Mal.
Müssen wir da auch das nicht stimmt. weiter drauf rumreiten.
Ja, es ändert sich halt nichts. Also wir warten halt immer noch drauf, dass irgendwann vielleicht mal irgendeiner der Gesetzgeber, Land oder Bund, vielleicht auch mal sagt, ach Mensch, vielleicht tun wir ja mal wirklich was, also vielleicht stellen wir die mal wirklich richtig auf neue Füße. Die Kommunalfinanzen, das wäre schön, aber so langsam aber sicher verliere ich ein bisschen den Glauben daran.
Ich hatte das neulich mit einer Kollegin aus unserer Fraktion, dass da halt ein bisschen das Problem ist, ich glaube, wir haben das auch schon mal so ein bisschen angetextet in einer der vorherigen Folgen, dass halt Kommunen ja immer sagen, ja, man braucht mehr Geld und man braucht mehr Unterstützung. Und dass das deswegen halt in Regierungen, in Parlamenten, Landes-Bundesebene, halt quasi dann, wenn das jetzt, und jetzt kriegt man das ja mit, also jetzt kriegt man es ja trotzdem dann mit, dass es jetzt wohl besonders ernst ist, aber es ist halt dann nicht so.
Nicht so stark, wenn man halt.
Nicht immer so stark, jammert. Wie wenn man quasi immer sagt, oh, es fehlt an allem.
Stimmt. Das sehe ich auch so, und das habe ich tatsächlich, fand ich auch immer ein bisschen schwierig, weil immer wenn. Kolleginnen und Kollegen da in die Jammerei verfallen sind, habe ich mir immer gedacht, naja, ja, alles schlimm, aber wenn Bürgermeister jammert, dann geht noch mindestens 50% mehr. Ja. So. Aber jetzt halt nicht mehr. Und dann erwarte ich wiederum trotz allem auch von einer Regierung, egal auf welcher Ebene, dass sie das eine vom anderen irgendwie unterscheiden.
Ja.
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 Und das passiert halt. Also ich glaube schon, dass grundsätzlich jetzt mal verstanden wurde, dass es wirklich so nicht weitergeht. Aber klar, vor allem der Bund hat sich natürlich da auch immer sehr gemütlich eingerichtet. Ja? Ich beschließe was, stehe toll da, habe mein Wahlversprechen erfüllt und wer es dann umsetzt und finanziert, nicht mal ein Problem. So.
Ja.
Also halt auch bei dem Sondervermögen finde ich, also es ist ja ein Sondervermögen für Infrastruktur eigentlich und nicht für Mütterrente. Und wenn man sich dann anguckt, wo die meiste Infrastruktur liegt, das ist halt alles in kommunaler Hand. Also ich glaube irgendwie über 60% oder so, die Zahl habe ich mal irgendwo gelesen. Der Infrastruktur ist kommunal, ne? Irgendwie so von Straßen, Gebäuden, Brücken und so weiter. Und dafür muss man sagen, gehen aber halt nicht 60% der 500 Milliarden an die Kommunen, sondern sehr viel weniger. Und das muss man sagen, da stimmt die Relation nicht. Also ja, hätte man auch, glaube ich, mit dem Geld mehr machen können, weil auch die Kommunen, die investieren das ja sehr sinnvoll eben in Infrastruktur. Das schafft wieder auch neue Jobs, kurbelt die Wirtschaft an und so. Also das ist eigentlich gerade in so einer Zeit, in der wir sind, ja auch keine schlechte Sache, während die Mütterrente jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt der Wirtschaft extrem direkt zugutekommt.
Ich glaube ja, dass da das Misstrauen ist auf Bundesebene ja nicht gegenüber den Kommunen, sondern gegenüber den Ländern. Behalten.
Ja.
Weil das ja da vielfach in der Vergangenheit schon der Fall war, dass dann Gelder nicht vom Bund aus gedacht waren, dass sie an die Kommunen weitergereicht worden wären. Und die Länder, die dann aber eingehalten haben, um dann so, sag ich mal, Mütterrenten auf Landesebene damit zu finanzieren.
Ja.
Ja. Als Beispiel, ja. Mütterrente ist ja Bundessache, aber ja. Und genau, das ist halt das Problem, was da ein bisschen dahinter liegt. Das stimmt. Warum da?
Ja,
deswegen bräuchte eigentlich irgendwie Möglichkeiten, dass der Bund leichter Gelder an die Kommunen.
Ja, ein direkter Kanal an den Ländern vorbei.
So. Das fände ich auch gut. Ja, es gibt ja eine Gruppe Reform Forum für den Staat von morgen, das zuletzt in Göppingen stattgefunden hat, witzigerweise. Und diese Gruppe setzt sich eben auch mit dem Thema Staatsmodernisierung und so weiter auseinander, unter anderem auch die Situation der Kommunen. Und da gibt es auch mehrere Vorschläge, die gerade erarbeitet wurden, unter anderem auch, dass tatsächlich die Kommunen vielleicht auch eine ganz neue Ebene bräuchten, sag ich mal, äquivalent zum Bundesrat für die Länder, irgendein Gremium eben nicht, wo einfach nur die kommunalen Spitzenverbände gehört werden, wenn es um irgendwelche Gesetzesvorhaben geht, sondern tatsächlich eine Ebene der Mitsprache und Mitbestimmung, wo kommunale Vertreterinnen und Vertreter ganz direkt eingebunden sind. Das fand ich einen spannenden Gedanken.
Ja.
Ja.
Dann würden manche Dinge vielleicht tatsächlich einfach nicht so in der Form passieren. Und das wäre uns allen recht.
Ich erinnere mich im Zuge der Finanzkrise und so, da war es ja finanziell auch nicht alles so dufte. Und da wurde Ähnliches diskutiert. Steht, glaube ich, immer im Raum dann, wenn es Kommunen natürlich dann auch finanziell schlecht geht. Aber so grundsätzlich über sowas zu sprechen mit Staatsmodernisierung. Ja.
Man müsste es dann halt auch tun.
Ja.
Das ist, ja.
Das wäre wichtig. Ja.
Ja. Ja, es gibt ja im Bund extra ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Und was ich so höre, haben die anderen Ministerien richtig Lust
damit zu machen. Ich kann es mir vorstellen.
Ja.
Weil die
geben sehr gerne Kompetenzen ab und denken neu.
Klar. Wer macht das nicht? Irgendein Institut hat doch die Sozialleistungen gezählt und die haben dann irgendwann bei 500 aufgehört, weil sie gesagt haben, so ist also nur die Bundessozialleistungen. Und jetzt geht es ja gar nicht um die Frage, ob die sinnvoll sind oder nicht. Aber was man allein wahrscheinlich an Effizienzen heben könnte, wenn man das so ein bisschen verschlankt, dass man sagt, vielleicht brauchen wir nicht 500 verschiedene Sozialleistungen, sondern ein paar weniger tut es auch. Und irgendwie so, dass es bei den Leuten ankommt. Also ja, aber so dieses, alles Themen für den Herbst der Reformen, der zwar angekündigt, aber nicht umgesetzt wurde.
Ja, das war halt auch total Banane, diese Ankündigung, wo ja jeder wusste, wie soll das gehen, wenn diese Kommission eigentlich noch tagen, aber...
Ja, aber das ist halt, wenn man aus dem Oppositionsmodus nicht rauskommt. Ich meine, das ist so ein Kernproblem der CDU, glaube ich, dass die unglaublich viel versprechen, in der Hoffnung auch gewählt zu werden. Das hat man jetzt so oft gesehen und am Ende können sie es halt nicht einhalten. Also deswegen auch an dieser Stelle eine Warnung bei der Landtagswahl. Nicht alles glauben, was die CDU erzählt. Es kann sehr gut sein, dass sie am Ende nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Ja.
Außer, dass die Formel 1 wieder beim Hockenheimring.
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ja.
Nee, aber das, also, ist ja auch albern.
Völlig.
Das wird ja auch nicht passieren.
Nein.
Also.
Ja. Das hab ich nicht mitbekommen.
Ja, das ist auch eine Forderung der CDU Baden-Württemberg von Manuel Hagel, dass die Formel 1 wieder beim Hockenheimring laufen soll. Ich glaube, der war bei einem DTM-Rennen.
Ja.
Und hat sich dann alles angeschaut, wurde da eingeladen, dachte, das ist aber langweilig, er will die Formel 1.
Ja, wahrscheinlich.
Also, mal abgesehen davon, dass beides langweilig ist, aber wenn dann DTM tatsächlich, finde ich schon spannender, aber hat da irgendwie Politik mitzureden?
Ja gut, man kann natürlich jeden Quatsch hoch subventionieren, genau.
Die nehmen das schon, wenn sie irgendwie genug Geld dafür kriegen. Ja.
Aber das ist natürlich recht teuer und ich glaube, als es die letzten Male noch stattfand in Deutschland, war das jetzt auch nicht so gut besucht.
Nee.
Die Zeiten von Schumi sind halt rum. Ja.
Man muss sagen, es gibt aber ja einen anderen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, der so richtig Einsatz zeigt, auch beim Sport. Der war nämlich Handballspielen letzte Woche und er hat sich beim Handball zwei Finger gebrochen. Die haben ihn ins Tor gestellt und er hat sich dabei verletzt, weil er halt auch nicht mehr so ganz so jung ist.
Ja, das fand ich. Und da dachte ich mal wieder, als ich das gesehen habe, dass es ja auch voll seltsam ist, dass man beim Handball keine Handschuhe anhat als Torwart.
Ja, das ist in der Tat cool.
Alex, du warst doch auch mal im Tor beim Handball früher, oder? Warum ist das so?
Beim Fußball ziehst du logischerweise einen Handschuh an. Das ist ja auch vernünftig.
Das ist ja schon ein gewisser Schutz. Ja. So Handschuhe.
Ja, also erstmal sind Handballer im Vergleich zu Fußballern halt keine Lappen. Ja?
Okay.
Die ertragen das halt. Ja. Und tatsächlich geht es ja auch darum, den Ball möglichst nicht nur abzuwehren, sondern festzuhalten.
Okay.
Und deshalb spielen die ja auch mit Harz, damit der Ball besser an der Hand bleibt. Und das funktioniert mit Handschuhen einfach nicht so
gut. Früher mit Harz, jetzt mit Bürgergeld? Nein. Gut.
Genau.
Nee, also das glaube ich, dass das die Erklärung ist. Ich kann aber gerne nochmal recherchieren. Falls
nee, ich denke, du hast wahrscheinlich recht. Du hast wahrscheinlich
der
recht.
Der war wie du auch und wie Handballtorwart wohl in der Vergangenheit. Und er hat, das kann ich sagen, er hat Cem ja.
Wer Cem?
Der war auch
ein Tor. Ach, der war auch ein Tor. Ja, die im Tor, das sind spezielle Leute.
Also, ja, das ist ja immer so.
Ja, das stimmt, das ist im Fußball
dass
auch.
Dass man da immer Tor denkt, alles klar, die will man jetzt auch nicht bei Nacht treffen.
Und Alex.
Und alle anderen Torhüter. Oh Gott, das schneiden wir raus.
Ich möchte ja mal sagen, ich habe ja Fußball gespielt, wie die anderen Lappen. Und natürlich im Tor. Ja, also, genau.
Oh, stark.
Ja, fand ich, war eine gute Position. Ja.
Aber das Tolle bei
Cem ist, jetzt sind wir alle in der Politik.
Cem also liefert ja nicht nur ab im Handballtor, sondern auch bei Karin Mioska. Ja.
Der war richtig gut. Also ich fand, es war eine richtig gute Sendung. Es ging um den Automobilstandort und da hat er natürlich als angehender Ministerpräsident in Baden-Württemberg was dazu zu sagen und das hat er richtig gut abgeliefert. Aber ich meine, also Karin Mioska, ich finde im Vergleich zu dem, was er, ich glaube, es war ein paar Tage davor gemacht hat, war das natürlich mit irgendwie einer Stunde Sendezeit ein richtiger Spaziergang, weil er war bei diesem berühmten Podcast der Zeit, Alles gesagt, der ja einfach, also ein endloser Podcast ist, der nur endet, wenn man das Codewort sagt, das man am Anfang vereinbart hat. Und ich glaube, Robert Habeck war irgendwann im Wahlkampf nochmal da und es war so eine Folge, die dauerte 2,5 Stunden oder 3 und so. Und Cem hat jetzt einfach 7 Stunden da durchgeredet Und tatsächlich, wenn man mit diesem Podcast hier, mit unserem durch ist und noch so ein bisschen mehr Lust auf Politik-Podcasts hat, ich kann diesen Podcast Alles gesagt mit Cem Özdemir wirklich sehr empfehlen. Ich habe mich schockverliebt in Cems Großmutter. Die ist leider schon tot, aber nach dem, was er erzählt hat über diese Frau, muss das eine richtig, richtig coole Frau gewesen sein. Also genau, wenn man auch ein bisschen was erfahren will über die Hintergründe, über Cems Familie, Cems Aufwachsen in Bad Urach und so. Ich fand es einen echt, echt starken Podcast und habe ihn tatsächlich, die 7 Stunden habe ich mir reingezogen. Das kann man auch während der Hausarbeit immer mal wieder so machen. Ich habe in der Zeit den Garten oder die Terrasse winterfest gemacht und es hat sich sehr gut angeboten dafür. Ja.
Du hast 7 Stunden deine Terrasse winterfest
gemacht? Ich musste die
gerne. Ja, da kann man jetzt Schlittschuh fahren.
Also meine Terrasse ist der Münsterplatz in Ulm.
Das ist eine Eisbahn. Das ist doch super.
Ja, du musst ja, weißt du, wenn du sehr viele Pflanzen hast, die Himbeeren musst du zurückschneiden, dann musst du irgendwie die ganzen, die Tomaten musst du rausschneiden und dann musst du das Zeug irgendwie klein machen, das ganze Grünzeug, den Abfall, die den Olivenbaum einpacken, bevor der Frost kommt und genau diese Wasserteile, in denen die Töpfe stehen, müssen alle weg, weil sonst sammelt sich da im Winter zu viel Wasser. Und es gibt eine Menge zu tun auf so einer Terrasse mit vielen Pflanzen im Herbst, ja. Also, und vielleicht fand ich es auch ganz okay, einfach ein bisschen Zeit draußen zu verbringen, alleine beim Arbeiten. Das ist manchmal auch sehr, sehr, sehr angenehm.
Das, ja, kann ich verstehen.
Ja. Schön. So.
Ja, ich habe doch noch ein Thema, kurz zu den kommunalen Finanzen.
Ja.
Betrifft nicht die Stadt, sondern den Landkreis Göppingen. Wir haben nämlich, also momentan reden ja alle drüber, dass sie konsolidieren müssen und auch sparen müssen. Und Lena, du hast gerade auch gesagt, ja durchaus auch im sozialen Bereich. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ja, es gibt über die Jahre und Jahrzehnte sind auch Doppelstrukturen aufgebaut worden. Und man muss bei manchen Sachen vielleicht mit den Standards runter. Allerdings haben wir seit einigen Monaten erst einen neuen Landrat. Ihr müsstet ihn kennen, er war davor erster Landesbeamter im Alt-Donau-Kreis, also quasi das, was Ulm drumherum liegt. der Herr Möller, der seinen ersten Haushalt jetzt eingebracht hat und wirklich, also er macht Sparvorschläge, was ja erstmal gut ist.
Da gab es Demos, gell?
Da gab es richtig Demos, weil er macht tatsächlich in einigen sozialen Bereichen einen richtigen Kahlschlag. Also Drogen- und Suchtberatungsstelle, Schulsozialarbeit, Familientreff, und da streicht er da wirklich komplett alles, ja, also die kompletten Zuschüsse für das ganze Thema, womit diese ganzen Einrichtungen tatsächlich schlicht und einfach tot wären. Da dachte ich auch, okay, schwierig, ich habe auch einen schwierigen Haushalt, ich mache auch ganz unangenehme Sachen. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass wir in den nächsten Jahren 100 Stellen sparen und lauter so Geschichten. Aber irgendwie bei mir waren keine 1000 Leute mit Schildern und Trillerpfeifen vorm Rathaus bisher. Also irgendwie ein bisschen too much. Und deshalb will ich es an der Stelle nur mal kurz anmerken, weil die Kolleginnen und Kollegen aus den größeren Städten des Landkreises Göppingen haben sich da auch ein bisschen zusammengetan und sagen, nee, also sparen ja, auch unter Umständen im sozialen Bereich, aber so ein Kahlschlag, komplett funktionierende soziale Infrastruktur zu zerschlagen, das ist der falsche Weg. Und da will ich es einfach auch hier nochmal sagen, man darf nicht vergessen, wenn ich Geld hier heute spare, dann zahle ich in 10 Jahren umso mehr Geld drauf, weil das ist der Effekt, wenn ich im Sozialbereich tatsächlich spare, jeder Cent, den ich da heute anlege, den spare ich mir in der Zukunft. Also es ist einfach auch finanzpolitisch nicht nachhaltig. Deshalb, wir alle tun uns schwer, irgendwas zu finden zum Sparen, das sehe ich schon ein. Wir haben wahnsinnig hohe Standards, aber Kahlschlag im Sozialbereich, das fällt uns richtig auf die Füße, gesellschaftspolitisch.
Vor allem, wer könnte doch einfach die Kreisumlage erhöhen? Was macht er sich so einen Aufriss deswegen?
Ja, das will er tatsächlich nicht. Im nächsten, also im Jahr 26, das macht er dann erst später im Jahr darauf.
Ah, okay. Vielleicht wollte er auch, dass ihn alle kennen.
Ja, es hat funktioniert. Ja. Vor allem die 1000 Leute mit den
Schildern. Ja, also auf jeden Fall. Ja, also die Leute im Kreis haben ihn kennengelernt, ja.
Ja, das ist doch.
Das muss man ihm lassen.
Na gut, toll.
Nein, ich finde, muss ich sagen, ich finde eigentlich, also erstmal finde ich es ja gut, dass er klar sagt, was er machen will. So, also er ist da sehr straight und das ist ja auch mal wohltuend. Er redet nicht drumherum oder so. Also ich will ihn auch jetzt gar nicht irgendwie da schlecht reden, aber es muss halt irgendwie noch ein bisschen mit Maß und Mitte sein. Mhm.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Würde ich mir wünschen.
Ja.
Ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil so ein Podcast ist ja nur zum Hören, aber Alex ist schon ausgesprochen weihnachtlich gewandet und das deutet sich ja an, auch jetzt Mitte November, dass man so langsam geht es zumindest Richtung Adventszeit.
Wir haben heute auch schon umdekoriert.
Ah.
Es ist umdekoriert worden heute schon. Herbst ist raus, Halloween-Kürbisse weg. Jetzt wird hier geweihnachtet.
Okay.
Ja.
Ob ihr wollt oder nicht.
Ja. Und wann wird gebacken?
Ja, fantastisch.
Witzigerweise wurde es schon auch gebacken, aber das war einfach so mal. Ja. Aber es gibt schon Plätzchen im Haus, deswegen ein sehr smoother Übergang. Nee, wir ziehen das jetzt wir machen das jetzt immer früher, bis wir die Lebkuchen überholen im Supermarkt, damit wir schon im Juli anfangen können mit Last Christmas.
Ja, finde ich schön.
Ihr habt schon gebacken?
Ja,
also
nicht Weihnachtsplätzchen, einfach Plätzchen, aber die sind halt trotzdem wie Weihnachtsplätzchen.
Es ist ehrlicherweise Plätzchen sind oft wie Weihnachtsplätzchen, ja, weil man backt sonst oder backt eher selten das Jahr über Plätzchen sonst. Ja.
So, und ich habe das jetzt bei mir aber so abgespeichert mit, also wenn man es jetzt zeitlich, terminlich nicht mehr hinbekommt, Plätzchen zu backen, da haben wir trotzdem schon mal einen Haken dran, weil wir haben ja schon welche.
Ja.
So, und die werden auch reichen bis Dezember.
Nee, also gebacken haben wir noch nicht, aber tatsächlich, wir sind in etwas weihnachtlicher Grundstimmung jetzt und das liegt auch daran, dass die Weihnachtsbeleuchtung in Göppingen schon steht, weil auch schon jetzt kommende Woche, ich glaube am 20. oder was, fängt unsere Göppinger Waldweihnacht an, eine Woche früher als bisher. Und ich habe gehört vorhin in den Nachrichten, dass das in ganz vielen Städten der Fall sein soll, dass die früher anfangen als gewohnt und dass deshalb die Kirchen jetzt eskalieren und sagen, das geht ja gar nicht. Weihnachtsmärkte fangen traditionell nach dem, was kommt da, Totensonntag, kommt jetzt noch irgendwie? Genau, der nächste ist der Totensonntag und danach fangen die erst an traditionell.
In Ulm hat sich doch auch was geändert. Der geht jetzt quasi weiter bis zum...
Also der Ulmer fängt, glaube ich, also fängt auch nächste Woche an, also aber erst nach dem Toten Sonntag, glaube ich.
So sind wir nicht.
Das ist uns wichtig, also. Aber dafür geht er halt länger. Ja, nämlich geht über Weihnachten hinaus. Aber das weiß man jetzt, ein ungeschriebenes Gesetz, das Glühweinverkauf vor dem Toten Sonntag, das ist ja wirklich, also das ist nicht erlaubt, ja.
Also zu dem länger dauern muss ich noch anmerken, dass die Göppinger Waldweihnacht traditionell schon seit 20 Jahren über Weihnachten hinausgeht tatsächlich. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nur noch länger.
Auch toll. Auch toll.
Auch toll. Und ich muss übrigens sagen, das finde ich eine
bald
fantastische
von September Einigung. Bis Februar.
sobald die Lebkuchen im Regal stehen. Aber ich finde es eine fantastische Einrichtung, wollte ich nur sagen. Also wer auch immer die Idee damals hatte, über Weihnachten hinaus den Weihnachtsmarkt. Genial, weil die Leute Geld in der Tasche, haben Zeit, sind in Weihnachtsstimmung, haben den ganzen stressigen Familienpart irgendwie abgehakt. Ja, und dann geht's rund. Also ich finde das großartig.
Wir testen das jetzt in Ulm auch. Ich bin auch zuversichtlich. Es ist auch irgendwie...
Ja, von Göppingen lernen heißt siegen lernen.
Ich finde auch, man erspart ja vielleicht auch dann diesen ganzen armen Menschen, die diese Weihnachtsmärkte immer abbauen. Also die bauen die ja dann so vor Weihnachten. Also es ist ja auch irgendwie für die stressig. So, vielleicht kann
es wird jetzt schon aufgebaut.
Ja, es wird auch aufgebaut. Verrückt. Also und auch wieder mit Hochsicherheitstechnik drumherum und so. Das ist, aber ich finde es schön. Wir sind in der Klimakrise. Wir werden wahrscheinlich keinen Schnee mehr haben, jemals zur Weihnachtszeit. Unsere Kinder werden das nicht mehr erleben, aber dafür haben sie lange Weihnachtsmärkte. Irgendwie muss man es ja kompensieren.
Ja, wir sind heute extra in Ulm spazieren gegangen und wollten den Baum anschauen, der schon auf dem Münsterblatt steht. Aber man hat nichts gesehen, weil die ganzen Buden schon drumherum stehen, weil der Weihnachtsmarkt eben schon aufgebaut ist. Und dann sind wir ausgewichen und haben etwas gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch von früher kennt. Wir waren dann bummeln.
Einfach so.
einfach so.
Die Älteren erinnern
sich. Die Älteren erinnern sich. Früher, als ich Kind, Jugendlicher war, da war das so ein Ding. Ja. Da hieß es dann sonntags, wir gehen heute bummeln. Was ja nichts anderes heißt, als dass man durch eine Stadt läuft und sich Läden anschaut, die aber zu haben.
Ja, Schaufenster.
Und man sich einfach Schaufenster anschaut und dann irgendwo einen Kaffee trinkt oder so. Ja. Und ja, dann habe ich so Schaufenster mir angeschaut
heute. Das ist cool. Ja, es ist so wie so eine ferne Erinnerung, als man sonntags Zeit hatte und sowas machen konnte. Ja. Und nicht auf 1000 Parteitagen und anderen Veranstaltungen war.
So. Ja, das war ein schöner Moment. Ja. Bummeln. Also, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in den Kommentaren oder sowas Bezug nehmen zum Thema Bummeln, ob ihr das kennt.
Bummeln.
Ob ihr das Wort kennt, ob ihr das macht, ob ihr das aktiv macht, also wirklich auch so als Hobby. Ja. Vielleicht so unterschiedliche Städte bummeln. Lass da doch mal ein Kommi da.
Es gibt auch Berufe im Zusammenhang mit dem Bummeln, die leider aussterbende sind, nämlich Schaufensterdekorateur oder Dekorateurin. Das ist natürlich wichtig für die Bummelnden, ja, dass die Schaufenster auch attraktiv sind. Aber das ist, wir haben in Ulm da eine sehr lange Diskussion über die Frage, wie viel bewegt Lichtbildwerbung, also sprich so Screens in den Schaufenstern eigentlich erlaubt sind oder nicht. Und genau, ich finde eher weniger, weil eben das Bummeln vor so einem Bildschirm macht einfach auch sehr viel weniger Spaß, sondern es ist...
Nee, dann kann ich auch googeln.
Ja, so. Ja.
Ich hab letztens eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war samstags in der Innenstadt, nicht auf irgendeiner Kundgebung oder auf sonst irgendwas, sondern tatsächlich einfach
so.
Ja, nee, nicht einfach so. Ich hatte schon ein konkretes Ziel. Ah ja, genau. Unser Herd ist verreckt und wir haben einen neuen gebraucht und selbstverständlich kaufe ich den im Göppinger Fachhandel beim Herrn Marzini, was ich sehr empfehlen kann. Liebe Grüße. Und da war ich in der Stadt unterwegs und dann bin ich halt, was man so macht. Dann gehe ich zum Bäcker und zum Metzger und ich habe schon extra mich nicht auf den Wochenmarkt getraut, weil ich dachte, da komme ich nicht weiter. Und es war wirklich, also einerseits schön, sehr schön, mal samstags tatsächlich auch so durch die Stadt zu bummeln und mal in die Geschäfte reinzugucken. Aber es war auch furchtbar anstrengend, weil ich hatte geplant, ungefähr so maximal eine halbe Stunde, dann bin ich wieder daheim. Ich sollte das Frühstück organisieren und ich bin da wirklich stundenlang und an jeder Ecke und hier hält man ein Schwätzchen. Und dann haben die Leute, haben es ja alle ganz gemütlich dann auch. Ja. Ganz tolle Sache, wenn man Zeit hat. Ja. Ganz
toll. Schön.
Toll.
Also macht wirklich Spaß, ja, kann ich auch empfehlen, aber wie gesagt, wenn man Zeit hat, wenn nicht, dann nicht.
Ich habe noch eine Frage mitgebracht. Und zwar, ihr kennt das doch sicher, dass ihr irgendwie mal, ja, jetzt seid ihr da in eurer Funktion, Landesvorsitzende, Stadträtin, Oberbürgermeister oder früher Landtagsabgeordneter und dann melden sich manchmal so alte Weggefährten aus Stationen von früher. Ja. Oder vor allem auch Lehrerinnen und Lehrer von früher.
Ja.
Und jetzt hatte ich die Situation oder habe die Situation, dass ich angefragt worden bin. Und zwar hat meine ehemalige Mathelehrerin von der Realschule Neckar-Tenzing, die liebe Frau Knann, die wird bald 75. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen... Vielleicht sollte man den Namen piepen. Naja, also. Meine ehemalige Mathelehrerin an der Realschule Neckar-Tenzing, die feiert im Dezember ihren 75. Geburtstag. Und dafür schreiben ihr wiederum ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen irgendwie ein Geburtstagsbuch. Und da wurde ich jetzt angefragt, ob ich da nicht ein Grußwort reinschreiben möchte als grüner Bundestagsabgeordneter. Weil die Mathelehrerin von früher, das wusste ich dann aber auch erst nach meiner Schulzeit, war selber im Neckar-Tenzinger Gemeinderat auf der grünen Liste, in der grünen Gruppe. Da gibt es keine richtige Bundesliste, die grünen Fraktion, aber so eine grüne Liste. So. Und jetzt habe ich mir überlegt, diesen Grußwort könnte ich verbinden mit einer Beichte. Ich habe nämlich, als ich in der Schule war, bei der Lehrerin, mal an einer Mathearbeit. am Abend davor festgestellt. Oh, ich habe jetzt nicht gut genug gelernt. Mhm. Und das wird morgen nichts. Und gleichzeitig hatte ich das große Glück, dass ich mich irgendwie beim Fahrradfahren bin ich hingefallen, hat mir wehgetan. Mir hat der Daumen wehgetan. Ja. Und diesen Anlass habe ich benutzt, wirklich benutzt, um dann am nächsten Tag in der Schule sagen zu können, es tut mir wirklich leid, ich würde gerne, aber ich kann heute die Arbeit nicht mitschreiben, mein Daumen tut richtig weh, ich kann nicht schreiben. Ja. Das hat auch soweit funktioniert, bis die Lehrerin gefragt hat, gar kein Problem, Marcel, ich kann auch einfach für dich aufschreiben. Und du sagst mir die Lösung.
Ja.
Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht, das ist mir viel zu unangenehm. Da kann ich mich nicht konzentrieren. So, und dann habe ich diese Arbeit nicht mitschreiben müssen. Eine Woche später musste ich sie dann natürlich nachschreiben. Hatte dann mehr Zeit zum Lernen und, keine Ahnung, war bestimmt dann besser, aber war jetzt nie so the brain im Matheunterricht. Jedenfalls, jetzt die Frage, soll ich das auflösen? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt vielleicht auch jahrelang beschäftigt hat. Ja, also es war vielleicht, dass sie immer schon dachte, oh, da war doch was komisch.
Mit Sicherheit bist du der Einzige, der jemals sowas gemacht hat. Und mit Sicherheit hat sie das nicht komplett durchschaut. Also wahrscheinlich, wenn du ihr das beichtest, erfährt sie einfach null Neues dadurch. Als ob sie dir das abgekauft hätte. Das,
also ich glaube...
In die Richtung wäre ich auch gegangen und würde sagen... Ich glaube nicht, dass es sie jetzt ihr ganzes Berufsleben lang beschäftigt hat.
Ja? Ich war mir nicht sicher. oder vielleicht, dass sie halt häufig so, oder dann ist es aber vielleicht andersrum. Vielleicht will sie dann gar kein Grußwort von mir haben. Ja? Weil die sich denkt, dieser Betrüger, dieser Hochstapler da im Deutschen Bundestag, der sah mich damals mit 15 Jahren versucht hat zu verarschen und dachte, ich wäre irgendwie auf den Kopf gefallen, von dem will ich nie wieder was hören. Vielleicht ist es ja so rum.
Das kann also sein. Ist nicht auszuschließen, aber vielleicht freut sie sich auch total. Ja. Hast du sie seitdem mal wieder gesehen?
Nö, eigentlich nicht.
Also ich habe meine Lehrerin wiedergefunden und witzigerweise dann auch erfahren, dass die auch eine grüne Vergangenheit hatte. Das wusste ich gar nicht. Also da vielleicht prägen einen Lehrerinnen und Lehrer dann auch doch einfach mehr, als man das so weiß. Genau, also meine Klassenlehrerin an der Waldorfschule ist es ja so, dass man die ersten 8 Jahre eine Klassenlehrerin hat und die unterrichtet eigentlich alles. Also manchmal, also Sprachen irgendwann nicht mehr, aber ansonsten jedes Fach. Und genau, deswegen hat man eine sehr enge und gute Beziehung zu dieser Klassenlehrerin und ich habe meine Klassenlehrerin heiß und innig geliebt. Die war wirklich die wichtigste Person irgendwie neben meinen Eltern für mich, also wirklich irgendwie, und ich hatte sie verloren. Ich hatte sie einfach verloren. Ich hatte irgendwie nach der Schulzeit noch Kontakt mit ihr und irgendwie, weiß ich nicht, ihre E-Mail-Adresse hatte sich geändert. Ich habe nicht diszipliniert genug zurückgeschrieben irgendwie und sie ist umgezogen und sie war auf einmal so weg aus meinem Leben und es war richtig... richtig schlimm für mich und mir ist es dann aber so richtig bewusst geworden, erst im Wochenbett, das ist ja so eine sehr verrückte Zeit, wo man an alle möglichen Dinge denkt und da habe ich jedenfalls angefangen, meine Klassenlehrerin zu vermissen und dann habe ich das zum Anlass genommen, sie wieder zu suchen und ich habe sie tatsächlich gefunden. Sie wohnt in Isny bei ihrer Tochter, also gar nicht so weit weg und sie hat mich schon einmal in Ulm besucht und dann erzählt, dass sie damals in Tübingen bei den Grünen im Ortsvorstand war und dass sie eine richtig krasse Aktivistin war für das Thema Stillen. So, das war damals irgendwie ein heftig umstrittenes Thema, weil durch die irgendwelche Giftstoffe in Lebensmitteln und so weiter war die Muttermilch auch mit Giftstoffen belastet und darauf haben diese Mütter eine Aktion gestartet, dass eben man seine Muttermilch einmal kostenlos untersuchen lassen also und dass es möglich sein muss, dass man die kostenlos untersuchen lassen kann und dass in Zukunft darauf geachtet wird, dass diese Giftstoffe eben nicht mehr in Lebensmittel landen, weil sie sonst auch bei den Neugeborenen über die Muttermilch landen und so. Und das also fand ich richtig cool, dass sie so eine politische Aktivistin war und so, auch bei den Grünen engagiert und das wusste ich gar nicht. Naja, am Nikolaus besuche ich sie in Isny und freue mich schon sehr.
Cool, sehr schön.
Also, ja, schön, wirklich, finde ich ja nett. Also, dass du es ja auch gesucht hast, finde ich irritierend, ehrlich gesagt. Ja, Julia Leisching, ja. Ja. Also in Isny heute, ja. Nee, fantastisch. Ich habe tatsächlich das Problem nicht, dass mir Lehrerinnen und Lehrer von früher gut abhanden kommen, weil ich ja in Göppingen natürlich auch zur Schule gegangen bin. Und viele von denen ja einfach tatsächlich auch noch Lehrer sind, ja. Bei mir kommt es natürlich ewig vor, seit ich in der Schule war, aber so lang ist es ja auch noch gar nicht her. Und das führt hin und wieder mal dazu, dass ich tatsächlich.
Aber das sind doch bei dir bestimmt mittlerweile auch voll viele in Rente. Also.
Ja, es sind auch welche in Rente, zum Beispiel demnächst darf ich eine ehren mit der Bürgermedaille, weil sie auch ehrenamtlich viel aktiv war, ehemalige Lehrerin von mir. Ich sage den Namen nicht, weil sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es der Gemeinderat schon beschlossen hat. Egal. Mein ehemaliger Klassenlehrer, den ich auch wirklich in der weiterführenden
Schule. Vielen Dank, Frau Schonzo, dass Sie mich nicht haben zulassen.
Ja, kommt Ihnen heute zugute.
Ja, kommt Ihnen heute zugute. Danke. Ich wollte mich spät erkennen. Ja, andere,
wenn man irgendwie Preise verdienen an Schüler und dann war halt einer der Schüler, sein Klassenlehrer war auch damals mein Klassenlehrer, der war damals auch noch ganz jung, war gerade im Referendariat, hat er mit uns angefangen und hat uns dann bis zum Abschluss quasi begleitet immer. Einfach witzig. Ja. Also, aber ich kann dem nicht entgehen. Ich habe mal in der Kneipe einen ehemaligen Lehrer von mir getroffen, der mir dann ganz überschwänglich das Du angeboten hat, was mir extrem, extrem schwer fiel.
Ja, das verstehe ich.
Also das so ein Lehrer in so einer Lehrer in so einer für sie unnatürlichen Umgebung, nämlich draußen, vielleicht ganz
aber ich finde bei Lehrerinnen und Lehrern, also man schafft es auch schwer, in das Du zu wechseln. Und ich ertappe mich immer dabei, wie ich in diesem Erstklässler-Modus bin. Also Du und Nachname. Ja, also dieses das ist
Das Hamburger Siezen. Nee, das Hamburger Siezen geht anders. Nee. Das geht anders. Man siezt sich, aber spricht sich mit Vornamen an.
Ja, das es ist quasi Hamburger umgekehrt. Man duzt sich und spricht aber sich aber mit Nachnamen an. So, ja, das ist Erstklässler siezen oder du.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit Alexander Dobrindt und da war das Irritierende, dass er mich immer natürlich gesiezt hat, aber wenn er über uns als Fraktion oder Partei gesprochen hat, hat er immer von euch geredet.
Ja, so. Ja, er hat dich geäucht.
Genau, geäucht, so kann man sagen, ja.
Ja, das spricht dafür, dass er sich nicht so richtig gut auskennt mit solchen Gepflogenheiten.
Tja.
Kann ich aber nachvollziehen, habe ich früher gemacht bei meiner damaligen Freundin und deren und ihren Eltern, also bei ihr nicht, sie durfte ich duzen, aber die Eltern.
Schön.
Aber ihre Eltern haben mir einfach nie das Du angeboten und ich glaube, also nicht, weil sie mich jetzt nicht leiden konnten oder so, sondern es war einfach nicht so präsent.
Ja.
Es hat sich einfach nicht ergeben irgendwie und das war schon, war auch schwierig, weil man sitzt halt am Frühstückstisch und denkt sich so, ja gut. Und dann habe ich auch viel geäuchzt oder geirzt. Ja.
Könnt Sie mir bitte die Butter reichen?
Ja, aber das wäre ja dann gesiezt.
Was macht ihr heute ihr
so? Ach so, was macht ihr heute so? Ah ja, sehr schön.
Also ganz, ganz schwierige Geschichte.
Ja.
So,
gut.
Ich habe nur noch eine Abschlussfrage. Und zwar habe ich gesehen, dass es jetzt einen Robert Habeck-Film in den Kinos gibt. Ja. Dieser Mann ist einfach präsenter, seit er nicht mehr da ist, als je zuvor. Es gibt einen großen Robert Habeck-Film in den Kinos. Und falls jemand ihn schon gesehen hat oder so, würde mich interessieren, ob sich das lohnt. Ja, also...
Ja, ein Film über ihn oder nach einem
seiner Bücher? Nein, es ist kein Spielfilm, es ist eine Doku.
Eine Doku?
Also,
habe ich nicht
mit
gesehen.
Ihm quasi.
Weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, dass es sowas gibt.
Ich finde es auch krass.
Ich bin auch im Moment noch irritiert.
Ja.
Also.
Es ist nicht der Titel, wohin? Jetzt?
Ja, genau.
Irgendwie
genau. Oder jetzt, wohin oder so. Ja, es ist auch so ein Habeck-Titel.
Ja, ich dachte, ich bin auch
ratlos. Naja.
Ja, na gut, vielleicht hat ja jemand von unseren Hörerinnen und Hörern den Film schon gesehen und kann uns Tipps geben.
Läuft der schon?
Also ich dachte, der lief jetzt irgendwie an.
Okay.
Ich meine nicht, dass ich Zeit hätte, ich Baby und einen Politikjob, aber vielleicht kann man ihn ja irgendwann auch in der Mediathek sehen oder so. Aber genau. Ja. Oder ich gehe mal in eine Mittagsvorstellung. Ja. Dann am Sonntag zu bummeln oder auf Parteitag zu sein. Oh ja, ein wichtiger, apropos ja. Parteitag, das müssen wir auch noch einmal ansprechen. Wir haben ja neben dem Bundesparteitag am nächsten oder übernächsten Wochenende und am übernächsten, glaube ich, und dann haben wir noch die LDK, die ist vom 12. bis 14. Dezember in Ludwigsburg. Und da werden wir das Wahlprogramm diskutieren, also der Baden-Württembergische Parteitag, und der beschließt das Landtagswahlprogramm. Und alle Jubeljahre kommt es mal zustande, dass man nebenher auch noch den Landesvorstand wählen wird, und zwar so kurz vor der Landtagswahl. Jetzt sind wir drei Landesvorstandsmitglieder und wir bewerben uns alle wieder. Genau. Deswegen, falls ihr Delegierte seid und diesen Podcast liebt, wählt uns. Auch. Dann können wir weiter.
Wir freuen uns über euer Vertrauen.
Ja. Und Alex hat seine Bewerbung auch schon online. Also wer sich für Alex bewegt.
Ja, der war flott. Ja. Der richtig flink.
Ja, der kann die schon mal nachlesen.
Ja, da seht ihr mal, wie wichtig mir ja, dieses Amt ist.
Ja. Ja. Ja, es ist einfach toll, wenn man fehlende Präsenz durch frühes Einreichen der Bewerbung ausmacht.
Ja. Das war so krass.
Stimmt, wenn man...
Ja, also nicht nur, dass du deine Hochzeit einfach auf eine Landesvorstandssitzungstermin gelegt hast, das okay, ja, du kennst eigentlich den Kalender, aber das kann mal vorkommen. Nein, irgendwann bist du auch aufgetaucht tatsächlich bei einer Landesvorstandssitzung so leibhaftig in Stuttgart, und Pascal und ich, weil du hattest dich angekündigt, wir hatten den Tag über so viel Spaß, uns zu überlegen, was wir alles machen können. Leider hat niemand mitgespielt und wir wussten nicht, wie man den Drucker bedient, weil wir wollten eigentlich für dich ein Namensschild machen. Wir wollten, wenn du dich meldest, so tun, als, weißt du, so wie es Winfried manchmal geht, wenn jemand am Redepult steht auf dem Parteitag und er hat keine Ahnung, wer das ist, und dann fragt er so die Leute um sich rum, welcher AUD ist. Ja, so, das wollten wir machen, wenn du dich meldest. Und wir wollten dich einmal allen vorstellen. Und so. Wir haben uns so viele lustige Sachen überlegt, aber ja, es war so schön.
Ja, schade, dass es nicht so kam. Schade. Ja, bin ich auch sehr traurig.
Ja.
Das war schön.
Naja, aber wie ich es immer wieder gerne auch sage, es gibt eben in diesem Landesvorstand, und deshalb trete ich tatsächlich auch nochmal an, es gibt eben dann doch auch zumindest ein paar Leute, die einen richtigen Job haben.
Ja.
Und die dann halt zwar etwas weniger zu den Sitzungen kommen, aber dafür aus ihrem richtigen Job tatsächlich auch das eine oder andere hoffentlich beitragen können.
Für uns bist du ein sehr geschätztes, wenn auch abwesendes Mitglied. Ich meine, es hat immer auch den Vorteil, du störst nicht. Es ist auch das ist, was es durchaus eine Qualität ist.
Das stimmt. Und sind wir mal ehrlich, da können da alle dankbar sein.
Ja.
Stell dir vor, ich wäre jedes Mal da. Ich würde euch so abnerven. Ja. Die wenigen Male, wo ich da bin, nerve ich ja schon. Also von dem her könnte, glaube ich, alles zufrieden sein, so wie es läuft.
Ja, wunderbar.
Also ich glaube, meine Stimme hast du.
Gut, haben wir jetzt wieder gute Werbung gemacht für die Wahl, würde ich sagen.
Sehr gut. Cool. Dann?
Ja.
Ja, würde ich sagen, machen wir einen Sack zu.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinschaltet. Und wenn ihr Themen oder irgendwas habt, was ihr gerne mal wollt, dass wir diskutieren, schreibt uns gerne. Dann macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Bis Denver.
Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meyer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.